Israel ist in seiner noch jungen Landesgeschichte in zahlreiche brenzlige Situationen gekommen. Immer wieder wurde das Land Israel von Nachbarn oder verschiedenen feindlichen Gruppierungen bedroht und angegriffen. Heute beginnt eine Serie über einige der kriegerischen Auseinandersetzungen, in die Israel verwickelt war. Diese Berichte sind der Versuch, einen Überblick über die Kriege Israels zu geben. Vielleicht entdeckt der eine oder andere Parallelen zu den aktuellen Problemen Israels. Die Geschichte des Landes Israels begann schon, bevor 1948 der Staat offiziell ausgerufen wurde. Die Briten und auch die Franzosen hatten seit dem Ersten Weltkrieg schon Mandatsgebiete in Palästina und Arabien. Nach dem Ersten Weltkrieg, schon um die 1920er Jahre, gab es eine starke Einwanderung jüdischer Siedler. Die Briten hatten den Siedlern, auch Zionisten genannt, in der Balfour-Deklaration starke Hoffnungen auf einen eigenen Staat gemacht. Doch auch den Arabern war ein eigener Staat von den Briten zugesagt worden. Dadurch waren Konflikte vorprogrammiert. Einige Juden organisierten sich in bewaffneten Gruppen, um ihrem Wunsch nach einem eigens verwalteten Staat Ausdruck zu verleihen. Diese terroristischen Gruppen griffen die Besatzungsmacht und auch die Araber an. Ein Höhepunkt war, als die Gruppe Irgun im Juli 1946 einen Bombenanschlag in Jerusalem verübte. Dabei wurde ein Teil des King David Hotels in Jerusalem gesprengt. In diesem Hotel war ein Hauptquartier der Briten untergebracht gewesen. Die Briten gaben nach sehr vielen Auseinandersetzungen und Zwischenfällen schließlich im September 1947 das Mandatsgebiet im Nahen Osten an die Vereinten Nationen zurück. Die Verwaltung solch eines Krisenherds forderte zu hohe Kosten. Die USA und auch die damalige Sowjetunion waren für eine Teilung des Gebiets in einen jüdischen und einen arabischen Staat. Das wurde schon 1947 von den Vereinten Nationen so proklamiert. Die jüdische Gemeinschaft stimmte diesem Beschluss zu. Die arabischen Staaten lehnten ihn ab. Die Briten gaben bekannt, am 14. Mai 1948 aus dem Gebiet abzuziehen. Bis dahin gab es noch mehrere gewaltvolle Auseinandersetzungen im Mandatsgebiet Palästina. Als die Truppen der Briten sich am 14. Mai zurückzogen, wurde noch am selben Tag der Staat Israel ausgerufen. Der erste Krieg Israels begann unmittelbar darauf. Am Tag nach der Unabhängigkeitserklärung rückten die Armeen der arabischen Staaten schon geeint gegen Israel aus. Die Gegner waren zwar geeint, die Länder verfolgten aber dennoch unterschiedliche Interessen. Auf dem Papier sah es schlecht aus für den jüdischen Staat. Die jüdische Bevölkerung war sowieso noch in der Minderheit. Und nun mischten sich sämtliche arabische Nachbarstaaten ein. Sogar der Irak, der keine gemeinsame Grenze mit Palästina aufweist, entsandte Truppen. Zu Beginn des Krieges war die Überlegenheit der Gegner entscheidender. Die Israelis wurden aus einigen Gebieten vertrieben und wichtige Straßen konnten von den Arabern kontrolliert werden. Der erste Waffenstillstand, der vom UN-Sicherheitsrat gefordert wurde, begann etwa einen Monat nach Kriegsbeginn. Israel konnte den Waffenstillstand effektiv nutzen, um seine Armee weiter aufzurüsten. Die UNO hatte im Mai 1948 einen Waffenlieferstopp über beide Kriegsparteien verhängt. Israel schaffte es, das Embargo zu umgehen. Die arabischen Staaten waren dadurch benachteiligt. Großbritannien und Frankreich, die traditionellen Waffenlieferanten der Araber, hielten sich an das Embargo. Israel jedoch konnte Waffen aus dem kommunistischen Ostblock beziehen, welcher sich nicht an das Embargo gebunden fühlte. Dadurch kam Israel gestärkt aus der Waffenruhe zurück und konnte nun die Gegner in vielen Gebieten zurückschlagen und auch Geländegewinne verzeichnen. Nach einer zweiten Waffenruhe gelang es den Israelis, bis zum Roten Meer vorzudringen und auch die Negev-Wüste einzunehmen. Ursprünglich war Israel in Palästina ein Landanteil von 56% im UN-Teilungsplan zugesprochen worden. Nach dem Krieg hatte Israel sein Staatsgebiet auf 78% vergrößert. Das Ende des Krieges war ein erneutes Abkommen zur Waffenruhe. Es blieb jedoch immer bei einem Waffenstillstand, da kein Friedensabkommen zustande kommen konnte. Die arabischen Länder hatten den israelischen Staat ja auch nicht anerkannt. Israel gewann den Krieg gegen die arabischen Armeen auch dank guter Vorbereitungen. Der junge Staat war keinesfalls aus dem Nichts entstanden, sondern aus quasi staatlichen Strukturen, die sich bereits während der Mandatszeit herausgebildet hatten. Die jüdische Gemeinschaft hatte mit einem Krieg gerechnet und sich darauf vorbereitet. Die Juden hatten eine schlagkräftige Bürgerwehr, die Haganah, aufgebaut. Eine Eliteeinheit der Haganah war die Palmach. Die Haganah wurde von einem Generalstab geleitet, hatte auch Feldtruppen und sogenannte Wachtruppen. Die jüdischen Soldaten waren hoch motiviert. Sie kämpften um das Überleben ihres jungen Staates und fürchteten eine Wiederholung des Holocausts. Die meisten arabischen Staaten dagegen waren schlecht auf die militärische Auseinandersetzung vorbereitet. Ihre meist undemokratischen Regimes hatten den Krieg auf Druck der Straße begonnen. Ihre Armeen waren klein und eher dafür gedacht, interne Revolten zu unterdrücken. Die Regimes der arabischen Staaten hatten Nachrichten über die schlechte Kriegslage zensiert und bekamen nach Ende des Krieges die Wut der enttäuschten Bevölkerung zu spüren. Ein palästinensischer Staat, wie es eine Zwei-Staaten-Lösung verlangt hätte, entstand nicht. Jordanien behielt die Kontrolle über das Westjordanland und Ostjerusalem. Der Gazastreifen wurde von Ägypten besetzt. Die arabische Bevölkerung Palästinas war damals Leidtragende. Mehr als 700.000 Palästinenser verloren ihre Heimat. Sie waren zum Teil vor den Kampfhandlungen geflohen, wurden aber auch gezielt vertrieben. Nur ein kleiner Teil durfte nach dem Waffenstillstand zurückkehren. Nach Kriegsende wuchs die jüdische Bevölkerung Israels durch die Auswanderung, Flucht und Vertreibung von etwa 850.000 Juden aus arabischen und islamischen Ländern. Die meisten dieser Juden zogen nach Israel. Der Suezkrieg. Der Suezkrieg begann und endete im Jahr 1956. In der Krise kamen verschiedene Entwicklungen zu ihrem Höhepunkt, die sich seit dem Ende des Palästinakriegs angebahnt hatten. So gab es noch immer Feindseligkeit zwischen Israel und den arabischen Staaten. Außerdem übernahmen 1952 die sogenannten Freien Offiziere unter Führung von Gamal Abdel Nasser die Macht in Ägypten. Die neue Führung in Ägypten verärgerte die ehemaligen Kolonialmächte Frankreich und Großbritannien. So unterstützte die Regierung aus Ägypten unter anderem eine algerische Befreiungsbewegung. Frankreich, damals Besatzungsmacht in Algerien, war darüber nicht erfreut. Frankreich und Großbritannien sollten im Suezkrieg eine wichtige Rolle spielen. Großbritannien hatte nämlich seine Truppen 1946 aus Ägypten abgezogen, aber in der Suezkanalzone belassen. Nasser setzte den vollständigen Abzug der Briten durch, der bis zum Juni 1956 abgeschlossen war. Zugleich rüstete Ägyptens Armee stark auf und neigte zunehmend der Sowjetunion zu. Deswegen bekam Ägypten auch keine westliche Finanzhilfe für den Bau des Assuan-Staudamms. Um mit den Einnahmen des Suezkanals den Staudamm zu finanzieren, verstaatlichte Nasser im Juli 1956 die Suezkanal-Gesellschaft. Damit verärgerte er Frankreich noch mehr, dass die Mehrheit der Aktien an der Suez-Gesellschaft hielt. Auch Großbritannien gefiel die Aktion nicht, da britische Banken am Suezkanal etwa zu 40% beteiligt waren. In der ägyptischen Bevölkerung jedoch war Nasser nun ein Held. Nasser blockierte auch den Zugang Israels zum Roten Meer und sperrte den Suezkanal für israelische Schiffe. Großbritannien und Frankreich näherten sich nun Israel an, um über mögliche Interventionen zu sprechen. Ende Oktober 1956 trafen sich Vertreter von Frankreich, Großbritannien und Israel unter strengster Geheimhaltung, um ihr Vorgehen gegen den ägyptischen Präsidenten Nasser zu koordinieren. Sie schlossen einen Pakt, der vorsah, dass Israel Ägypten angreifen würde. Als Vorwand sollte die offensichtliche Aufrüstung Ägyptens gelten. Großbritannien und Frankreich sollten dann mit einem Ultimatum an die kriegführenden Parteien reagieren. Nach der voraussehbaren Ablehnung des Ultimatums von Ägypten würden die Briten und Franzosen die Suezkanalzone mit einer gemeinsamen Streitmacht gewaltsam befreien. Israel hätte dadurch die Sinai-Zone zurück und England und Frankreich den Suezkanal wieder unter ihrer Kontrolle. Am 29. Oktober 1956 begann die Umsetzung des Plans. Israel startete die Operation und rückte schnell in den Gazastreifen sowie auf die Sinai-Halbinsel vor. Die europäischen Mächte stellten daraufhin ihr Ultimatum, welches Nasser am 31. Oktober wie erwartet zurückwies. Nun bombardierten britische und französische Flugzeuge ägyptische Flugplätze. Dann eroberten britische Fallschirmjäger den Suezkanal. Die ägyptische Armee wich nach anfänglichem Widerstand schnell zurück. Während die militärischen Operationen weitgehend erfolgreich verliefen, wurde die Operation auf diplomatischer Ebene zu einem Desaster. Unerwartet erhielten Großbritannien und Frankreich keine Rückendeckung aus den USA. Die Amerikaner wollten im Hinblick auf den Kalten Krieg die Beziehungen zu den Staaten der Dritten Welt fördern. Das war für sie in diesem Fall wichtiger als die britisch-französischen Interessen beim Suezkanal. Amerikanische und sowjetische Resolutionen im UNO-Sicherheitsrat verlangten die Beendigung des Konflikts. Großbritannien und Frankreich konnten dies durch ihr Veto zunächst blockieren. Erst als die Sowjetunion mit militärischer Gewalt drohte und auch die Amerikaner drohten, britische Geldreserven zu verkaufen, wurden die Kampfhandlungen eingestellt. England und Frankreich übergaben ihre Stellungen einer UN-Friedenstruppe. Auch die israelischen Truppen verließen schließlich Teile des Sinai und Gaza. Ägypten hob die Blockade des Suezkanals und des Zugangs von Israel zum Roten Meer auf. Das Ergebnis war eine weitere Schwächung der europäischen Mächte und Israel hatte mit seiner Beteiligung am Suezkrieg den Zorn in der arabischen Welt noch vertieft und sein Hauptziel, den Sturz Nassers, verfehlt. Dieser stieg im Gegenteil zur unangefochtenen Führungsfigur in der arabischen Welt auf.